Die Predigt geht heute über den für heute vorgeschlagenen Text aus dem Matthäusevangelium im 18. Kapitel von Vers 21 an. Petrus tritt zu Jesus und spricht: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, kam einer, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Als der das nun nicht hatte zu bezahlen, da veranlasste der Herr, dass er alles verkaufen sollte und seine Frau und seine Kinder und das als Bezahlung gelten lassen wollte. Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, ich will's dir ja alles bezahlen. Da jammerte den Herrn des Knechtes und er ließ ihn los. Und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hin und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Groschen schuldig. Und er griff ihn an und würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, genau wie er eben: Habe Geduld mit mir, ich will's dir doch alles bezahlen. Aber er wollte nicht und ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er alles bezahlte, was er schuldig war. Da aber das seine Mitknechte sahen, wurden sie sehr traurig und kamen und brachten vor ihren Herrn alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn der Herr vor sich und sprach, du böser Knecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du denn nicht dich auch erbarmen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und der Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis dass er bezahlte alles, was er ihm schuldig war. So wird euch mein himmlischer Vater auch tun, wenn ihr nicht vergebt von Herzen ein jeglicher seinem Bruder seine Fehler, seinen Geschwistern im Glauben seine Fehler. Liebe Gemeinde, Ihre Einbildungskraft einmal gefordert. Fußball kann man sich vorstellen, aber nun stellen Sie sich auch noch vor, dass eine Elefantenfußballmannschaft gegen eine Mäusefußballmannschaft spielt. Mäuse gegen Elefanten, Elefanten gegen Mäuse. Da passiert es, ein Elefant übersieht einen Mäusegegner, wie ist das auch möglich, und rammt ihn mit dem Aufstampfen seines Fußes einen halben Meter in den Erdboden. Das ist dem Elefant natürlich furchtbar peinlich und deswegen wartet er höflich, bis der Mäusefußballer sich wieder hinaufgebuddelt hat und sagt: Verzeihung, es tut mir leid, ich habe Sie nicht gesehen. Och, macht nichts, sagt der Mäuserich, das hätte mir ja auch passieren können. Eine Voraussetzung, um vergeben zu können, ist ganz bestimmt diese, dass ich auch sprechen kann. Das hätte mir auch passieren können. Dann stehe ich nämlich mit dem anderen auf einer Stufe. Das ist auch für die Seelsorge ganz wichtig. Nicht nur für die Pfarrer, die Seelsorge betreiben, sondern für alle, die die Gabe haben. Wie soll ich jemandem helfen können, wenn ich nicht von mir wüsste, ich wäre auch zu all dem fähig, was Menschen berichten, was sie beichten? Adolf Schlatter, ein großer Bibellehrer, übersetzt deswegen diese Stelle am Anfang so. Petrus fragt, Herr, wie oft darf mein Bruder eigentlich an mir sündigen und ich habe ihm noch zu verzeihen? Bis 7-mal? Und vielleicht hofft er insgeheim, Jesus wäre ja schon stolz auf Petrus, dass er 7-mal zur Vergebung bereit wäre, für eine Sünde immerhin. Und die Antwort Jesu überrascht ihn. Nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Einige fangen vielleicht an zu zählen. Das sollten wir gar nicht tun, denn das ist wohl ein Missverständnis. Mit dieser Antwort verbietet Jesus ja gerade das Zählen. Hier geht es ums Ganze. Petrus ist ja der, der doch zählt. Er zählt die Sünden zusammen, bis sie ein bestimmtes Gewicht haben. Und dann müsste doch auch in den Augen eines Gottes, der gerecht und heilig ist, irgendwann Schluss sein. Aber Jesus will mit nichts Geringerem als mit vollständigem Vergeben zufrieden sein. Und deswegen gibt's eine Geschichte. Zuerst sollen wir etwas über Gottes Gnade lernen. Der König ist Gott. Der Knecht sind wir. Der Knecht schuldet dem König 10.000 Talente. Nun mal wirklich in Zahlen. Ein Talent damals, ein Pfund, übersetzt Luther, sind etwas über 4.000 D-Mark umgerechnet. 10.000 Talente, über 40 Millionen Mark. Das ist eine übermenschliche Summe, für ganz wenige Leute nicht, aber eine übermenschliche Summe. Das kann man fast niemals einem Menschen gegenüber schuldig sein. Vielleicht deutet die Höhe dieser Summe schon an, dass es hier um ein anderes Gegenüber geht, um Gott. Die Höhe dieser Summe ist ganz deutlich unterschieden von der Höhe des Mitsklaven, der unserem ersten Schuldner dann wiederum etwas schuldet. Es sind beim zweiten Schuldner nur 100 Denare, umgerechnet ungefähr 80 Mark. Liebe Freunde, kann uns eigentlich ein Mensch etwas schulden, das überhaupt zu vergleichen wäre mit dem, was wir Gott gegenüber schuldig sind? Was wir Gott gegenüber schuldig sind, ist unendlich viel mehr, als was ein Mensch uns gegenüber jemals schuldig sein kann. Ein Mensch kann sich uns gegenüber nie so sehr schuldig machen, als wir Schuld gegenüber Gott haben. Unser erster Schuldner kann es nicht ersetzen, überhaupt nicht. Deswegen fordert der König wenigstens alles, was er jetzt noch hat. Es geht aber auch ans Eingemachte, ans Persönliche. Und deswegen kommt es jetzt zu einer Demütigung unter die gewaltige Hand Gottes. Der Knecht fällt vor dem König nieder und bittet um Aufschub. Er bittet nicht um Erlass. Das wagt er ja gar nicht. Er bittet um Aufschub, um Geduld. Und dann, liebe Gemeinde, blicken wir mitten ins Herz Gottes. Kennen Sie diese Stellen? Ich denke an die Stelle, wo Jesus den reichen Jüngling anschaut und es heißt, er sah ihn an und liebte ihn. Hier ist auch so eine Stelle. Aber der Herr jenes Knechts erbarmte sich seiner, er hatte Mitleid, es jammerte ihn. Und er tut etwas, was sich kein wirklich religiöser Mensch in den anderen Religionen der Welt in seinen kühnsten Theologien eigentlich ausmalen kann. Er erlässt ihm alles. was ist Vergebung eigentlich? Ich denke, das ist gar nicht so leicht, wirklich zu verstehen. Vergebung, einfach sagen, es gilt nicht mehr. Was ist Vergebung? Ich möchte mal drei Punkte nennen, die da bestimmt dazugehören, um es konkret zu machen. Vergebung heißt erstens, ich werde die Sache dir gegenüber nie wieder erwähnen. Zweitens, ich werde diese Sache anderen gegenüber nie wieder erwähnen. Drittens, ich werde mich mit dieser Sache auch selbst nicht mehr beschäftigen. Wir sollen aus dem Gleichnis sehen, wie groß einerseits unsere Schuld ist, wie groß aber auch Gottes Gnade ist, die in Aktion tritt und uns in einer ungeheuren Herablassung auf unsere Stufe lässt und alles erlässt. Und wir sollen lernen, wie bitter die Folgen wären, von der uns Gottes Gnade errettet, wie frei und unverdient sie uns von Gott zukommt. Ich werde nie vergessen, ein alter Prediger, wie er sagte, viele Leute fragen mich, warum ich ein so glücklicher Christ bin. Und dann sage ich immer, weil ich ein so großer Sünder bin. Armer Christ, wenn dir Gott nichts mehr zu vergeben hat, was hat Gott mir eigentlich zu vergeben? Was jetzt kommt, ist wirklich beschämend. Jesus sprach von der Barmherzigkeit Gottes und geht jetzt in seinem Gleichnis zur menschlichen Unbarmherzigkeit über. Leider ein zu krasser Gegensatz zur Barmherzigkeit Gottes. Denn von bittersten Folgen, von einer ungeheuren Schuld ja befreit und mit einer Barmherzigkeit beschenkt, die er eigentlich nie hätte erwarten können, geht der Knecht vom König weg und trifft einen anderen Knecht, der ihm nun auch eine Kleinigkeit schuldet. Es ist im Vergleich fast nichts, aber seltsam, er packt ihn und würgt ihn. Gib es zurück, was du schuldig bist. Seltsam, der Schuldner wird unter dieselben Forderungen gestellt, unter denen unser erster Schuldner eben noch selber stand. Alles soll erstattet werden. Dabei ist es ja kein Verhältnis wie eben, sagen wir einmal vertikal, zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Mensch und Gott, sondern zwischen einem Mensch und einem Menschen. Ein horizontales Verhältnis zwischen gleich und gleich. Nun wird's spannend, denn der Schuldner fällt wieder wie eben nieder und er sagt auch dasselbe, hab Geduld, ich werde alles bezahlen. Er bittet auch nicht um Erlass, nur um Aufschub. Und dann hört die Ähnlichkeit in unserem Gleichnis völlig auf. Er bringt ihn ins Gefängnis, weil er nicht will, bis er alles bezahlt hätte. Liebe Gemeinde, es ist immer dasselbe. Gott ist barmherziger als der Mensch. Ob im Gleichnis vom verlorenen Sohn, unerwartet mehr barmherzig. Ob schon im Alten Testament, wo es doch heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn, unwahrscheinlich mehr barmherzig. Ich will Sünden verfolgen bis ins dritte und vierte Glied, aber segnen bis ins Tausendste. Oder denken Sie an Jona und Ninive. Unwahrscheinlich mehr barmherzig als Jona. So auch hier. Wir brauchen uns wirklich keine Gedanken zu machen. Was haben wir für einen Gott? wie ein Gottesbild. Mafiaboss und gnadenloser Despot. Wie kann Gott das zulassen? Ein Wunder ist es, dass Gott bei so viel Gleichgültigkeit unter uns, Ignoranz, Unbarmherzigkeit, noch so viel Gutes zulässt. Wie kann Gott das Gute zulassen? Drehen Sie das mal rum, auch in Gesprächen. Das verändert die Gesprächssituation völlig. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte und er wartet darauf, ob jemand seine große Liebestat in Jesus erkennt, durch die er doch die große Stellvertretung vollzogen hat. Denn dahin, wo eigentlich wir gehören, ans Kreuz, da hängt er sich selbst und wir gehen frei aus. Ich möchte aber auch an den Schluss erinnern, wenn Gottes Gnade uns nicht beeindrucken kann, wenn Gottes Handeln an uns nicht zur Umkehr, zum Umdenken, zum anderen Handeln veranlassen kann, dann sind Gottes Möglichkeiten scheinbar erschöpft. Dann bleibt ihm nur noch die Gerechtigkeit, die er bereit gewesen wäre, in Barmherzigkeit umzuwandeln. Es ist auffallend, wie auch den ganz normalen Zuschauern in diesem Gleichnis diese Sache unmöglich vorkommt. Und sie erzählen es dem Herrn und er holt den ersten Schuldner zu sich zurück und sagt, wie kannst du nur so handeln mit dem anderen, nachdem ich an dir so göttlich gehandelt habe. Ich möchte in dem Zusammenhang daran erinnern, dass Jesus im Vater unser, wo er uns ja beten lehrt, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, als einzige Stelle diesen Abschnitt noch einmal aufgreift. Nachdem das ganze Vaterunser den Jüngern gesagt worden ist, greift er nur diese Stelle noch einmal auf, als wenn er wüsste, das ist das Schwerste. Matthäus 6, Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Wir kennen Gott, der uns bedingungslos liebt, als den, der uns bedingungslos liebt, oder? Hier ist eine Bedingung. Es ist schwer zu vergeben, wenn es um wirkliche Schuld geht. Und auch die Schuldner sind, sollten lernen, nicht nur zu sagen, Entschuldigung, sondern ich bitte dich um Verzeihung, ich bitte dich um Vergebung. Aber ich möchte auch Mut machen, bei allem, was jetzt vielleicht in unserer Erinnerung hochkommt, wo wir noch Mauern aufgerichtet haben, auch untereinander, dass wir lernen von dem Zeugnis einer jungen Frau, das ich vor kurzem hören konnte, eine junge Frau, die aus Egoismus, wie sie sagt, anfing zu vergeben. Sie wurde von ihrer Mutter als ein Kind behandelt, das nicht erwünscht war. Und mit 14 Jahren hat sie es immer noch gesagt bekommen, eigentlich habe ich dich nicht gewollt. Sie war zerstört. Bis in ihre Ehe hinein hat sie diese Auswirkungen gespürt, dass sie anfing, ihren Ehemann auch so zu behandeln, wie ihre Mutter sie behandelt hat, weil solche Dinge wirken ja fort. Und dann hat sie gesagt, ich musste zu einem Entschluss kommen. Entweder ich fing an zu vergeben oder ich zerstörte nicht nur meine Umwelt, meine Ehe, sondern auch mich selbst. Und deswegen, sagte sie, fing ich an, aus Egoismus eigentlich, um meine Ehe zu retten, fing ich an, meiner Mutter zu vergeben. Und sie empfand keine Sympathie. Aber es war ein willensmäßiger, vernünftiger Entschluss. Und sie sagte dann so schön, dass dieser Entschluss einen Vergebungsprozess in Gang brachte. Wenn Sie also denken, vergeben heißt, dass ich ab dem Moment auch Wellen der Sympathie für meinen Schuldiger empfinden müsste, das ist es ja nicht. Aber ich muss anfangen, damit ein Prozess der Vergebung in Gang kommt. Und das ist ein Entschluss, ein Willensakt, ein festes Vorhaben. Ich will jetzt vergeben. Vergeben heißt auch, dass wir untereinander neues Leben ermöglichen. Was dieser Mann dem anderen verunmöglicht hat, war ja Leben. Er landete im Gefängnis. Und was Gott ihm ermöglicht hatte, war wieder Leben. Er konnte ja wieder gehen und sich frei bewegen. Deswegen ist Vergeben auch, dass wir untereinander Leben ermöglichen. Wenn wir zum Beispiel Mauern aufrichten in unseren Gemeinden, weil andere ihren Glauben in einem uns fremden Stil leben. Und wir halten fest, entweder bist du auf diese Weise Christ oder gar nicht. Vergeben kostet immer etwas. Das weiß jeder, der einmal versucht hat, hinzugehen und zu sagen, du, es tut mir leid. Aber ich weiß auch, dass Sie wissen, dass nichts anderes einen anderen Menschen so bereit macht, sich auch wiederum zu öffnen. Und Christen sind Menschen, denen vergeben wurde. Deswegen sollten sie Vergebung leben können. Sie sollten einen Geist der Versöhnung leben können. Untereinander ganz besonders, aber auch gegenüber Nichtchristen. Im Alten Testament heißt es noch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Manchmal hört man, dass daher das Sprichwort kommt, wie du mir, so ich dir. Ich möchte erinnern, dass es eine Schallplatte gibt von Jan Wehring, einem deutschen Gospelsänger, die heißt, wie Gott mir, so ich dir. Versuchen wir doch mal von dem, wie du mir, so ich dir, zu kommen zu dem, wie Gott mir, so ich dir. Die Bibel sagt, wir sollen einander nichts schuldig sein, außer Liebe. Liebe bleiben wir immer schuldig. Aber was wir bewusst untereinander festhalten, sollte ausgeräumt werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.